Neue Woche, neuer Podcast. Die Sommerpause kommt langsam richtig ins Rollen bei den Fischsturm-Pinguins. Aber uns gehen die Themen weiter nicht aus. Wir müssen immer noch auf die vergangene Saison zurückblicken. Und das machen wir jetzt detailliert. Wir machen das richtig detailliert, Malte. Und ich freue mich darauf. Wir gehen jetzt von Torhüter über die Verteidigung bis hin zum Sturm jeden Spieler ab, der bleibt. Und schauen einfach mal, wie er uns gefallen hat. Hat er uns gut gefallen? Hat er uns nicht so gut gefallen? Sehen wir Potenzial? Sehen wir eher weniger Potenzial? Da werden wir jetzt mal Stück für Stück durchgehen. Malte hat natürlich noch die Frage der Woche für mich mit in petto und wir verraten euch nochmal die kühle These, die wir letzte Woche schon aufgestellt haben, die ist immer noch ganz aktuell, die werden wir auch noch einmal ganz, ganz kurz für euch thematisieren. Also, rein geht's in Folge 222.
Der Pinguins-Podcast der Nordsee-Zeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins-Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.
Es ist der 15. April, schön, dass ihr mit dabei seid. Und für Malte und für mich ist das ein bisschen verwirrend, weil Malte ist Stand jetzt auf Sizilien. Wie ist es? Wie ist das Wetter drüben?
Buongiorno, Freunde, Ragazzi. Ja, ich hoffe gut.
Ja, man muss ja jetzt dazu erwähnen, wir haben vor etwa 20 Minuten gerade Folge 221 abgedreht, aber wir wussten, was wir thematisch machen wollen in dieser Folge, darum dachten wir, das ist ein bisschen zeitloser. Falls irgendwas passiert ist in der Zwischenzeit, sei es ein Transfer, Vertragsverlängerung, irgendein Abgang, dann werdet ihr mich gleich nochmal hören, irgendwann dazwischen in diesem Podcast-Folge. Dann werden wir darüber auch nochmal sprechen, ganz kurz. Aber wenn es keine neuen News gibt, dann wird diese Podcast-Folge ganz normal durchlaufen. Und wie wir schon angekündigt haben, wir werden uns um jeden einzelnen Spieler nochmal ganz kurz kümmern. Malte, dir geht's aber gut.
Mir geht's super. Ich genieße Pizza, Tiramisu, Aperol, alles, was das Herz begehrt.
Was machst du da eigentlich ganz genau? Ist es eigentlich eine Rundreise durch Sizilien? Ich weiß nicht, wie groß Sizilien ist, wie sehr man da rundreisen kann.
Also da gibt's schon einige Orte, die man besuchen kann. Wir sind in Catania, da ist auch der Flughafen, und haben da unsere Unterkunft, machen von da aber auch zwei, drei kleinere Ausflüge. Aber letztendlich sind wir auch nur 5 Tage da, also so.
Reicht zum Entspannen.
Ja, und wir waren beide noch nie auf Sizilien, weil tatsächlich ist, europatechnisch habe ich ja schon wirklich viele Städte und Länder gesehen. Und meine Freundin hat auch schon sehr viele Städte und Länder gesehen. Deswegen ist es oft schon schwierig, Reiseziele zu finden, die für uns beide neu sind. Mhm. Und da waren wir relativ froh, weil wir waren beide noch nie auf Sizilien.
Oh, absolut auf meiner Bucketliste, muss ich auch gestehen, Sizilien. Das ist absolutes Reiseziel, wo ich sehr, sehr gerne nochmal hinwollen würde. Darum kannst du in der nächsten Podcast-Folge, du wirst ja wieder dabei sein, ab der nächsten Folge, da bin ich schon sehr gespannt, was du berichten wirst.
Spreche ich nur noch Italienisch dann.
Ja, natürlich. Aber du bist ja auch ein halber Italiener. Guck dich an mit deinen Schnürres.
Der ist weg. Du kannst ihn nicht gut erkennen.
Ja, aber er kommt wieder. Ein bisschen Schatten ist wieder da.
Ja, ich darf nicht.
Der Playoff-Part muss ja auch irgendwann wieder ab.
Ja, leider. Aber vielleicht nochmal für also nach dem Italien-Urlaub so als kleine Dankbarkeit für das Land. Nochmal den kleinen Luigi und Mario rausholen hier.
Die Latzhose wird angezogen. Das Klempner-Dasein wird gelebt. Herrlich.
Nico, aber ganz kurz, ich hoffe, dir geht's auch gut, weil auch für dich ist ja quasi Saisonendspurt mit Werder Bremen, kann man sagen, ne? Noch 6 Spiele,
ja,
glaube ich.
Ja, stimmt.
5 Spiele, 6 Spiele.
Europa-Hoffnung sind Stand jetzt wieder da. Die werden wahrscheinlich jetzt spätestens dann gegen Bochum oder St. Pauli wieder zunichte gemacht werden. aber momentan Fischton-Herz und Werder-Herz, die schlagen rosig. Kann man das so sagen? Ja, ne?
Beide Herzen geht's gut. Musst du pflegen wie ein Augapfel, ne?
Das habe ich das erste Mal gehört, wegen diesem Spruch. Sei es drum. Kleiner Insider. Wir wollen Stück für Stück durch die Mannschaft durchgehen. Und Malte und ich haben vor dieser Podcast-Aufnahme keine Struktur in diesem Podcast. Das erste Mal ohne Skript arbeiten wir. Also komplett blanko. Wir müssen mal gucken, wie wir damit jetzt umgehen. Wollen wir mit den Torhütern anfangen, denn uns um die Defensive kümmern und danach um Sturm und Trainer? Oder hast du eine Präferenz, wie wir es angehen sollen?
Ich würde einfach mal sagen, Du bist der Boss, du hast die Liste offen, deswegen darfst du das einfach entscheiden.
Gut, dann fangen wir an mit Christos Gudlewskis und unserem Torhüter. Maxi Franzreff haben wir letzte Woche schon einmal drüber gesprochen, wie schmerzlich wir ihn vermissen werden. Cooler Mann, aber der andere richtig gute Torhüter, der bleibt ja in Bremerhaven. Da steht ja schon mal fest und das ist Christos Gudlewskis. Schauen wir uns ganz kurz mal seine Quoten an, die er erreicht hat, damit wir mal ganz kurz so ein Standing hier haben. 1,91 ist sein Gegentorschnitt, 93% seine Fangquote. Junge, Junge, Junge. So, und was sagst du? Ist Torhüter des Jahres geworden? Eigentlich kann man nicht so viel Negatives sagen, ne? Aber hat er dich trotzdem nochmal überrascht, weil er nochmal eine Schippe oben drauf gelegt hat?
Ja, irgendwie schon. Also ich ist auch schwer zu sagen überrascht, weil er halt im Vorjahr uns auch da bis ins Finale gekrakt hat. aber ja, wäre einer für deutsche Nationalmannschaft, ne? Wäre ja kein Lette. So ehrlich müssen wir sein.
Das ist ärgerlich, ja.
Ja, falsche Nationalität, leider. Aber die Letten können sich glücklich schätzen, wenn die nicht diesen NHL-Torhüter hätten. Das ist ja wie in Deutschland eigentlich auch, ne? Mit Grubauer und Maxi. Aber Gudlewskis hat schon nochmal bewiesen, dass er wirklich einer der besten Torhüter aktuell wahrscheinlich in ganz Europa ist. Und deswegen, ja, konnten wir überhaupt wieder so eine gute Saison spielen. Klar, die Defensive war gut, aber am Ende des Tages ist der Torhüter der die Dinger halten muss. Und das hat er überwiegend sehr gut gemacht. Hatte ja zwischendurch wirklich absurde Werte. Also ja, noch besser als die jetzt da stehen.
Bestimmt. Meister, hast du die noch vom letzten Jahr auf dem Schirm? Inwiefern, um nur mal ganz kurz so eine Marschrichtung zu bekommen, ob er sich wirklich verbessert hat, konstant leicht geblieben ist oder vielleicht sogar, was die Werte sind, verschlechtert hat?
Hast du die da offen gerade?
Mhm. Ah. Darum frage ich dich, was ist denn sein Gegentorschnitt letzte Saison gewesen? Und seine Fangquote?
Okay, Gegentorschnitt. Mal tippen. Diese Saison Gegentorschnitt war 1,91, hast du gesagt?
Mhm.
Ich meine, er war letzte Saison knapp über 2.
Mhm.
2,17.
Mhm, okay. Und dann darfst du direkt die Fangquote hinterherhängen.
Die war bei 92,6%.
Mhm. Du schätzt ihn bei den Gegentoren etwas schlechter ein, als er war. Und bei der Fangquote etwas besser ein, als er war. Er war bei 2,09 hat er letzte Saison gehabt. Diese Saison 1,91. Also nochmal einen Humpen draufgelegt, was die Leistung angeht. Und einen etwas größeren Humpen hat er bei der Fangquote nochmal draufgelegt. Da hatte er nämlich in der vergangenen Saison 91,4% gehabt. Und jetzt war er bei 93%. Was eine Quote.
Ja, ist brutal.
Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Man muss aber dazu auch noch erwähnen, dass er in der Saison davor bei 45 Spielen war. Ja, bei 45 Spielen und jetzt in dieser Saison bei 28 Spielen. Also ein bisschen weniger. Von daher, vielleicht, wenn man es runterbricht, eine ähnlich gute Saison, muss man gestehen.
Er hat nahtlos daran angeknüpft, was er in der letzten Saison schon gezeigt hat, war der sichere Rückhalt, den wir brauchten im Duett. Hätte ich fast gesagt, mit Maxi zusammen. Und es war einfach sehr wichtig, weil ja auch relativ früh absehbar war, dass Maxi eben geht, dass Gudlewskis in Bremerhaven bleibt, weil dieses Duo komplett zu verlieren, das wäre, glaube ich, der Genickbruch gewesen, schlechthin. Von daher können wir uns glücklich schätzen, dass der da bleibt. Und wenn sich die Gerüchte bewahrheiten, kriegt er ja einen ähnlich guten Partner eigentlich wieder, wie auch Maxi Franzreff war. Ob es dann wieder so eine Rotation gibt, wer weiß. Ich würde Stand jetzt schätzen, dass Gudlewskis da doch noch das eine oder andere Spiel mehr in der nächsten Saison macht als dieses Jahr.
Nee, mein Gefühl sagt mir Rotation. Aber das ist zu weit in die Zukunft schon gedacht. Erstmal müssen wir abwarten, was da für eine Konstellation dann herrscht. Erstmal müssen wir wirklich auch richtige Gewissheit haben, wer jetzt der Mann neben Gudlewskis denn wird in dem Fall. Aber für dich auch abschließend nochmal, DL hat sich ja entschieden, das ist der beste Torhüter der DL. Hast du dich für dich auch entschieden? Ist es der beste Torhüter der DEL oder siehst du vielleicht ein oder zwei nochmal ein Quäntchen, Näschen, Nü weiter vorne?
In der Hauptrunde war er auf jeden Fall der Beste. Ich glaube, da braucht man nicht drüber sprechen. Ich glaube, es war ganz gut, dass diese Auszeichnung vor den Playoffs vergeben wurde, weil Sonst hätte wahrscheinlich Julius Hudacek jetzt sehr gute Chancen, das Ding zu gewinnen, weil der hat auch keine schlechte Hauptrunde gespielt und ist in den Playoffs absolut überragend. Aber in Summe, Playoff-Spiele sind ja auch, ist eine geringe Zahl an Spielen. In Summe, wenn man die Hauptrunde einfach betrachtet, hat Kudlewskis das schon verdient gewonnen, finde ich.
Ja, denke ich auch, absolut. Gut, dann haben wir Maxi Franz ab letzte Woche abgehakt, Christoph Kudlewskis jetzt. Sebastian Graf wird ja den Verein verlassen, können wir beide relativ wenig zu sagen, genauso wie Mattes Löwe, der auch noch lizenziert ist für die Fischstopp-Pinguins, auch den klammern wir jetzt einfach mal aus, weil ich glaube, keiner von uns oder kaum einer von uns etwas zu ihm sagen kann. Bestimmt ein super Mann. Kommen wir zur Defensive. Ich würde einfach mal von oben abklappern, so wie das bei mir jetzt aufgelistet ist, und dann würden wir mit Matthew Ebt starten.
Oh.
Ja, geil,
ABT.
Ne?
ABT. Ein
guter Mann. ABT, ja. Ein guter Mann. Pass auf, komm, ich starte mal direkt. Ich sag dir mal wieder seine Werte mal ganz, ganz flott durch, die er gesammelt hat. Weißt du's? Ist mal ein bisschen spannend, ein bisschen zu raten.
Ich weiß tatsächlich, also ich habe mir nichts davon angeguckt, deswegen ist es jetzt... Ja.
Wie viele Punkte?
Also erstmal, wie viele Spiele? Er müsste ja alle Spiele, glaube ich, gemacht haben. Oder hat er mal gefehlt?
Ich glaube, Ayo gerade erwähnt, aber...
Ach, hast du erwähnt, Entschuldigung.
Umso besser.
Entschuldigung. Wie viele Punkte hat er gemacht? Der hat
50 Spiele hat er gemacht.
50? Ja, okay, dann hat er ja doch mal gefehlt.
Ja.
Wie viele Punkte? Ich glaube, er hat relativ viele Assists gesammelt. Tore geschossen hat er. Ich würde schätzen, er hat so vielleicht 5 Tore.
6 Tore.
Ha. Und Assists hat er aber... Über 20. Mhm. Ich sag 21.
Ja, yeah. Ein bisschen zu stark, schätze ihn dabei ein. 16 Assist. Kommen wir auf? 22.
genau, 22 Punkte. 22.
Damit ist das aber von den Punkten her seit 2014 seine beste Saison.
Das ist doch schon mal beruhigend, dass er sich hier so wohl fühlt.
Und sogar deutlich. Also ich sag mal so, die letzten Saisons, ich gehe nur ganz schnell durch, 12, 10, 15, 5, 7, 10, 4, 12, 6, also es ist schon sehr weit weg davon. Also er hat für seine Verhältnisse eine extremst starke Saison gespielt. Liegt natürlich auch daran, dass er eine extrem große Rolle bei den Fischstopp-Pinguins direkt hatte. Und er war so ein bisschen der versteckte Königstransfer, können wir glaube ich sagen. Wir hatten schon Spieler, die größer angepriesen wurden und uns enttäuscht haben. Hier haben die Fischstopp-Pinguins mal genau andersrum angehen lassen. Sie haben ihn nicht so groß angepriesen und dafür ist er direkt eingeschlagen wie so eine Bombe. Das war wirklich, wirklich eine sehr gute Saison und hat sich in mein Verteidigerherz gespielt damit. Also ein geiler Spieler, ABT, geiler Name und für mich einer der Überraschungen der Saison und auf lange Sicht, der ist 93er Jahrgang, also ist er 31, bestes Eishockey-Alter. Hat er doch einige Jahre vor sich, im Endeffekt. Also auf den habe ich richtig Bock. Vor allem, der ist riesig, wenn man neben den steht. Der ist 1,93, das hatte ich auch gar nicht so auf dem Schirm.
Ja, und ich dachte eigentlich, ich bin auch 1,93, aber ich glaube, so groß bin ich dann gar nicht, weil neben ihm...
Er ist größere 1,93.
Er wurde noch so ein bisschen langgezogen vor der Veranstaltung, vor 2 Wochen.
Er sieht aber auch nicht aus wie 82 Kilo, muss man dazu gestehen.
Nee, der ist so ein... Ja, wie soll man so sagen?
90, hätte ich schon gesagt.
Ja, aber ich finde, er hat so eine ganz komische... Ich finde, er hat so ein total nettes Gesicht. Weißt du, so ein ganz liebes ist ein Gesicht.
Supermann.
Und ist aber so ein, doch ein harter Verteidiger. Aber
das Düring, oder nicht?
Richtig, der hat den Düring gegessen. Aber Matthew Ebt, also rein sportlich betrachtet, ist der halt brutal gut. Weil der, haben wir auch auf der Bühne, glaube ich, so verlesen, der kann wirklich alles. Also das ist wirklich so ein kompletter Verteidiger. Der blockt Schüsse, der hat einen überragenden Pass, der ist ein super Schlittschuhläufer, der ist torgefährlich, weil 6 Tore sind ein super Wert für einen Verteidiger. Er ist einfach dieser perfekte Zwei-Wege-Verteidiger, wie man ihn so schön nennt. Das klingt alles auf Englisch wirklich viel besser, ne? Also Zwei-Wege-Verteidiger, naja. Und ich glaube, da haben die Pinguins schon frühzeitig Nägel mit Köpfen gemacht und ihn verlängert, weil er hat gezeigt...
Und deutscher Pass.
Das ist auch, also die Anfragen werden da gewesen sein, auch von anderen Clubs, da kann man sich sicher sein. Deswegen umso schöner, dass er sich für Bremerhaven entschieden hat, weil für mich eigentlich auch in der letzten Saison, wenn man jetzt wirklich die komplette Saison betrachtet, inklusive Playoffs, auch der beste Verteidiger bei uns.
Ich, ohne Witz, ich habe nur gewartet, bis du den Punkt machst, bis ich diesen Satz sagen darf. Für mich der beste Verteidiger in der vergangenen Saison. Den ganz großen MVP werden wir ja noch am Ende wählen. Ob er es reinschafft oder ob er es schafft, werden wir mal sehen. Aber für mich auch, um das schon vorwegzunehmen, der beste Verteidiger in der vergangenen Saison. Und ich bin absolut deiner Meinung, der kompletteste auf jeden Fall. Also der hat defensiv wie offensiv uns extrem weitergeholfen. Sonst haben wir ja schon immer natürlich mit einem Brukisser und Jensen sehr offensive, mit einem Grünlund und einem Eminger sehr defensive Verteidiger. Und er nimmt exakt dieses Mittelmaß ein. Vielleicht sogar noch einen Tick offensiver als defensiver in vielen Situationen, würde ich fast sagen. Aber überragend, wirklich. Wir hatten ja eine kleine Vorbesprechung gehabt und Texte geschrieben für jeweiligen Spieler, bevor wir auf die Bühne mussten. Und da hatten wir beide drüber gesprochen, wir waren uns beide einig, weil wir das auch in deinem Text mit untergebracht haben gegenüber Matthew Abt. Wir würden uns ein Trikot von ihnen holen, wenn wir uns jetzt entscheiden müssten für einen Spieler. Das liegt nicht nur an seinem Namen.
Aber auch, weil jetzt dieses ABT, das ist nochmal, das macht schon viel aus. Nee, aber wie du sagst, also ist einfach eine richtig gute Saison gewesen, cooler Typ, cooler Spieler, guter Spieler vor allem. Und eine gute Wahl für ein Trikot.
Sehr gut. Machen wir weiter, sonst wird das ein Podcast mit Überlänge.
Mensch, welche Überraschung.
Ja, welche Überraschung. Wir machen weiter mit Nico Appendino. Tja, was sagst du? Verteidiger oder Stürmer? Man ist sich unsicher, wo man ihn hinpackt, jetzt zum Ende hin.
Nee, ich glaube, wir haben in den Playoffs dann auch gesehen, er ist in der Verteidigung einfach besser aufgehoben. Ich habe keine Ahnung, ich bin kein Trainer, aber ich habe den Sinn immer noch nicht ganz verstanden von der Aktion, dass Appendino dann im Sturm ran durfte, musste, sollte, wie auch immer. Aber ja, auch das haben wir bei der Saisonabschlussfeier ja schon gehört. Der Nico hatte viele kleinere Verletzungen über die Saison, ist nie so richtig reingekommen und konnte einfach nicht so an diese wirklich überragende erste Saison für ihn in Bremerhaven anknüpfen. Das war vielleicht auch, oh Gott, jetzt draußen knallt's hier. Auf Sizilien hier, ne? Nee.
Italienisches Neujahr.
Jetzt habe ich den Faden verloren. Achso, konnte nicht so anknüpfen, vielleicht weil das erste Jahr auch einfach wirklich richtig gut war. Überraschend gut, vielleicht zu gut, weil man es nicht so erwartet hatte. Und jetzt ist ihm der Platz da einfach so ein bisschen geklaut worden in der Verteidigung. Auch weil, da kommen wir auch noch zu, Maxim Rausch eben ein sehr gutes Jahr hatte. Und deswegen war das alles nicht so ganz einfach für Appendino. Und da ist jetzt die Frage, kommt da nochmal wieder hin an diese Leistung, die er im ersten Bremerhaven-Jahr hatte? Oder war das jetzt so ausschlaggebend dafür, dass er vielleicht keine Zukunft bei den Penguins hat? Weil er ist ja eine der Personalien, die noch nicht feststehen. Ich weiß nicht, ob du es ganz anders siehst, aber ich würde sagen, seine Saison war, oder er gehört eher zu den schwächeren Kandidaten der letzten Saison.
Ja, wenn wir zu Gewinnern und Verlierern Spielern ziehen wollen, dann gehört er wahrscheinlich wirklich leider zu den Verlierern, auch wenn wir natürlich ihn sehr, sehr mögen. Aber er hat halt einen Kometenstart hingelegt bei den Pinguins. Das wurde ihm vielleicht jetzt auch ein bisschen zum Verhängnis, wenn man mal ehrlich ist, weil die Erwartungen natürlich dementsprechend hoch waren. Also ich gucke mir die Zahlen an und ich dachte gerade so, wow, letzte Saison, die waren richtig, richtig stark. 46 Spiele, 18 Punkte. Das sind wirklich richtig, richtig gute Werte für Nico Appendino. Und jetzt kommt er eben halt auf, ja, gerade mal 8 Spiele weniger. Und auf 2 Punkte. Ein Tor, eine Vorlage. Das sind ganze 16 Punkte weniger. Und bei wirklich nicht gerade einer großen Anzahl. Aber ich glaube auch einfach, dass viele Umstände dazu geführt haben. Und darum bin ich der Meinung, es wäre gut, wenn er bleibt. Du bist ja, ich glaube, letzte Woche haben wir darüber gesprochen, ich bin der Meinung gewesen, dass er bleibt. Du warst der Meinung, dass er geht. Vielleicht ist die Entscheidung auch schon draußen, ansonsten hört ihr mich gleich nochmal eine kleine Audio. aber ich bleibe dabei. Ich glaube, die Penguins werden gut damit fahren, ihn zu behalten, auch wenn die Saison mal nicht so gut lief. Er ist 26, ja, ist älter als ich tatsächlich gerade gedacht hätte. Aber trotzdem noch ein verdammt junger Spieler mit großem Entwicklungspotenzial. Letzte Saison hat er es geschafft, sich in die deutsche Nationalmannschaft zu spielen. Das ist ja auch schon mal etwas in Bremerhaven. Und nur weil er jetzt eine Saison vielleicht mal nicht so gut performt hat, ich glaube, das ist genau das, was man in Bremerhaven perfekt kann, und das ist Geduld haben mit Spielern. Geduld haben und wirklich das Potenzial ganz langsam Stück für Stück ausschöpfen. Und da gehört es auch nun mal dazu, dass du ein bisschen Verletzungspech hattest, dass du viele Wechsel innerhalb der Mannschaft hattest, viele Transfers hattest, die getätigt wurden, ne? Also ein Biström, der da hinten auch mal reingerutscht ist, Beta, der immer mal wieder so ein Fahrschulspieler war, sage ich mal, immer wieder zwischen erster und zweiter Liga rumrotiert ist, ein Rausch, der sehr überraschend ins Line-Up immer wieder gekommen ist, eine große Rolle gespielt hat. Das sind viele Faktoren gewesen, die jetzt nicht optimal für Nico Appendino gelaufen sind. Aber wenn er jetzt komplett gesund nochmal von Null angreift, dann glaube ich, dass nächste Saison ebenfalls wieder eine sehr, sehr starke werden kann. Also da bin ich optimistisch, auch wenn er für mich in dieser Saison zu den Verlierern gehört, bleibe ich dabei.
Ich glaube auch, dass Alex Sulzer viel von ihm hält. Ja. Ich glaube, dass er auch viel in ihm sieht. Die Frage wird sein, wie wird die Verteidigung aufgestellt sein? Wie breit ist der Kader? Hat Nico Appendino selber auch Lust darauf, diesen Kampf anzunehmen, sage ich mal, und gegebenenfalls in Kauf nehmen zu müssen, dass er auch mal auf der Tribüne sitzt, wie es jetzt in letzter Zeit dann auch der Fall war. Ich glaube, da sind so beide Seiten irgendwie so ein bisschen, wo sie sich noch besprechen müssen, wie ist die Situation. Aber ich glaube auch, er hat ja gezeigt, was er drauf hat, und du hast völlig recht, man darf nicht immer nach einer schlechten Saison, oder schlecht war sie ja auch nicht, aber nach einer schwächeren Saison sagen, Mensch, es reicht nicht mehr, such dir lieber einen anderen Verein. Ist auch Quatsch. Bin ich eigentlich auch überhaupt kein Fan von.
26, ne?
Eben, auch noch super jung. Da darf man auch mal ein schlechtes Jahr haben.
Ne, wir sehen halt jemanden, der sein Nationalmannschaftsdebüt in der vergangenen Saison noch gegeben hat. Also das sind für mich alle so Faktoren, wo man es einfach verkraften muss, glaube ich, dass es mal nicht so gut läuft.
Ja. Trotzdem sagt mein Gefühl mir irgendwie, dass die Zeichen eher auf Abschied stehen, aber ich kann mich auch täuschen. Und ich würde mich freuen, wenn er wiederkommt, weil das ist ein cooler Typ. Und ich habe bei der Abschlussfeier, also ich habe seine Frisur krass abgefeiert, muss ich sagen.
Boah.
Sehr modern.
Ja, ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Aber du redest schon von Nico Appendino.
Das ist,
von Nico Tank.
Nee, von Nico Tank die Frisur auch immer on point. Aber auch Nico Appendino hat da ordentlich abgeliefert.
Das stimmt. Kommen wir zum nächsten Spieler, bevor wir uns bei Frisuren verquatschen. Wir müssen, wie gesagt, auf die Zeit ein bisschen achten. Kommen wir zu Ryan Betterhaar. Ein Spieler, der ein bisschen Zeit brauchte, sag ich mal so, um richtig reinzukommen. Ein kleiner Hamster. Also, wenn man einen ungünstigen Zeitpunkt nehmen kann für eine Weisheitszahn-OP, dann war es genau dieser, nämlich einen Tag, bevor die Abschlussfeier wäre und er auf der Bühne steht und wahrscheinlich mit ungefähr 800.000 Fans Fotos machen musste. Also, nennen wir das eben der ungünstige Zeitraum. Nichtsdestotrotz, Ryan Betterhaar am Anfang eher weniger eine Rolle gespielt. Da waren wir beide, denke ich mal, schon so auf dem Weg zu sagen, dass es überraschend ist, wie wenig oder was für eine kleine Rolle er im Bremerhaven spielt. Zum Ende hin wurde es aufgrund von Umständen, die Umstände, die Nico Appendino ein bisschen gekillt haben, die haben Ryan Betterhaar sehr geholfen zu vielen Zeitpunkten. Hinten raus wurde es eine sehr gute Saison noch, hat sich sehr gesteigert und sein Potenzial gezeigt und 31 Spiele für die Fischton Penguins absolviert, und das hatte ich auf der Bühne nämlich schon gesagt, 31 Spiele, 8 Punkte, das ist ein verdammt guter Wert, den er gezeigt hat für die Penguins. Ganz kurz nochmal, vollständigkeitshalber, für die Eispiraten Krimmelschau hat er 20 Spiele gemacht und 4 Punkte. Also er ist eher der Offensivverteidiger, wenn man das so sieht.
Vielleicht auch so eine mini-deutsche Version von Matthew Ebt, weil er auch relativ groß ist, physisch auch schon ganz gut, relativ weit. So ein paar Parallelen kann man da vielleicht erkennen. Und ich finde auch, er hat einen guten Weg genommen über die Saison. War nicht leicht, hat er auch selber mal gesagt, war nicht leicht, weil er hat es selber auch anders erwartet. Hat sich schon erhofft, dass er eigentlich dauerhaft bei den Pinguinen spielen darf. Das hat dann nicht geklappt, aber er hat nie aufgegeben, hat sich reingehauen. Und klar, da profitiert von Verletzungen. Vielleicht sonst wären die Einsätze weniger gewesen. Aber er hat seine Chance dann eben auch genutzt. Wie du sagst, mit 8 Punkten, richtig gute erste volle DEL-Saison, sage ich mal, durchlebt. Und ich glaube, als er verpflichtet wurde, hieß es ja auch, er ist vielleicht das größte Verteidigertalent in Deutschland. Und ich glaube, wenn er jetzt daran anknüpft, wie er hier aufgehört hat, dann kann der nächste Saison eine richtig große Rolle in Bremerhaven spielen.
Ja, diese Rolle versuche ich gerade noch ein bisschen für ihn zu finden, muss ich gestehen. Weil mir fällt es so schwer, ihn in dieses Line-Up trotzdem reinzuziehen und wirklich Potenzial zu sehen, dass er dauerhaft sich ins Rampenlicht spielen kann. Ist total schwer, wenn man das Line-Up sich mal anschaut, welche Spieler da rumflitzen. Weil weder bei Appendino noch bei Biström würde ich sagen, dass die nicht ersetzt werden müssen, weil du ein Wetterhaar hinten stehen hast. Ich glaube schon, dass ob beide gehen oder nur einer, dass auf jeden Fall die Personen ersetzt werden. Kann ich mir wenigstens gut vorstellen. Darum fehlt mir ein bisschen die Vorstellungskraft, ob es am Ende hin einfach daran scheitern würde, dass in diesen Leimern einfach nicht genug Platz ist. Gerade weil eben halt auch ein Rausch der nächste Saison auch noch unter diese U23-Stelle fällt. Gehe ich jetzt einfach mal von aus.
Ja, fällt er.
Ja, 22 ist er. Gerade weil der eben halt, um es vorwegzunehmen, eine überragende Saison gespielt hat. Und es ist schwer. Ich würde es mir wünschen, das Potenzial hatte am Anfang eher weniger gezeigt, zum Ende der Saison, aber doch schon sehr vorblitzen lassen in dem Fall. Und man sieht es an den Zahlen. Ich fand ihn gar nicht so krass auffällig, aber er hat krass gute Werte. Und das ist ja das, was einen hinterher auch ausmacht und einen ins Rampenlicht dann doch wieder reinbringt. Ich finde, das ist für mich ein Kandidat, der total spannend ist für die kommende Saison. Total spannend.
Ja, kann richtig abgehen, kann auch irgendwie wieder überraschend kaum ein Faktor sein. Ich würde es ihm gönnen, weil wir haben gemerkt, ist ein super netter Typ, richtig entspannt. Und wer sich da nach einer Weisheitszahn-OP einen Tag später hinsetzt, der fühlt auch für den Verein. Ich glaube, das kann man so sagen.
Ja, absolut. Kommen wir zum nächsten Spieler. Bumumbrugi, Philipp Brugiesser. Ja, unser Mann zwischen Genie und Wahnsinn. War er denn mehr Genie oder mehr Wahnsinn?
Boah, überwiegend Genie, in den Playoffs mehr Wahnsinn.
Ja.
Da gab es schon viele Momente, wo ich mich drüber aufgeregt habe. Oder wir alle, glaube ich. Da wurde auch viel in WhatsApp-Gruppen hin und her geschrieben, dass Brugiesser da einen wirklich zur Weißglut bringen kann. Und ich glaube, es ging nicht nur uns so, sondern auch seinem Trainerteam. Aber er ist halt einfach, er kann auch wirklich in diesen entscheidenden Momenten so ein wichtiger Faktor sein, wenn er nämlich das Ding da ins Tor schweißt. Und er ist auch, der ärgert die Gegenspieler, der ist in den Köpfen der Gegenspieler immer drin. So, du weißt, Brugiesser, der labert dich voll heute, das wird richtig nervig. Das ist ja beim Sport so. Du kennst bei anderen Clubs oder anderen Teams immer diesen einen Spieler, boah, der ist richtig nervig. Gegen den hast du wirklich überhaupt keine Lust zu spielen. Nicht, weil er jetzt der Beste ist, sondern weil er einfach im Gesamtpaket dich abnervt. Und ich glaube, das ist Philipp Brugiesser. Und deswegen ist er absolut wichtig für Bremerhaven und auch super wichtig, dass er bleibt.
Es ist super wichtig fürs Teamgefüge, denke ich. Also ein Spielertyp, er wirkt, ne, kann mich auch täuschen, wahnsinnig extrovertiert, ne, nach außen immer gut gelaunt und setzt halt die richtigen Nadelstiche. Und ich glaube, du brauchst so eine Person, so einen Verteidiger, der, auf den du dich verlassen kannst, der einfach die Buden macht. So. Und der hat, ich hätte es nicht gedacht, um ehrlich zu sein, aber er hat die punktbeste Saison bei den Fürsten Pinguins die Saison gespielt. Weiß ich, ob du das irgendwie, ich hätte gedacht, eine Saison wäre vielleicht nochmal ein Tick stärker gewesen, vom Gefühl einfach nur her.
Mhm. Ja,
aber tatsächlich war es die beste Saison und er hat sich, nicht ganz gesteigert von Saison zu Saison. Er ist aber mit 33 Punkten gestartet, ja, in der Saison 21-22. Dann hatte er 31 Punkte, 37 Punkte und jetzt 40 Punkte. 40 Punkte in 52 Spielen. Das ist so ein guter Wert. 10 Tore, 30 Vorlagen. Wirklich, ein wirklich guter Wert. Und alleine dafür ist er unersetzbar. Der ist aus so vielen Gründen, sei es auch schon die Special Teams, ist er so wichtig. Und du hast richtig gemerkt, wenn wir aufs Ganze gehen. Irgendwann, wenn Brugiesser in Ur was zusammenspielt, in einer Powerplay-Formation oder kurz vor Schluss, dann weißt du, jetzt gehen sie halt all in. In dem Fall. Jetzt muss diese Scheibe irgendwie rein und dann ist er halt gesetzt. Auf den vertrauen sie. Ja, auch wenn er eben halt, wie du sagst, zwischen Genie und Wahnsinn ist. Ein Spieler, einfach ein geiler Spieler. Richtig geiler Spieler. Ich hätte es nicht gedacht, dass es seine punktbeste Saison wäre, weil ich hatte vom Gefühl her, oder ich hatte nicht das Gefühl, dass es seine stärkste Saison gewesen wäre. Mhm. Aber ich mag dieses, ich will mich manchmal richtig über ihn aufregen und manchmal will ich ihn richtig lieben. Und
das ist eine Hassliebe. Eine Hassliebe, ja. Auf die wir uns weiterhin freuen, glaube ich.
Ja, absolut. Aber hat dir dein Gefühl schon so mit auf den Weg gegeben, ist schon eine sehr gute Saison von ihm?
Doch, an sich schon, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass es seine beste ist von den Punkten her. Da hatte ich auch, hatte ich irgendwie die letzte Saison so im Kopf, dass er da so wirklich richtig krass abgegangen ist.
Und 40 ist so gut.
Für einen Verteidiger, überleg mal, ne, das ist schon brutal. Boah. Da hast du auch in der Liga einfach nicht viele, die vergleichbar sind. Ich finde, mir fällt da in erster Linie Matuschkin ein von Frankfurt, der so gut punktet. Wen hast du noch? Bei Berlin hast du vielleicht Kai Wissmann, der wird auch relativ viele Punkte so machen. Bestimmt hier Breton von Ingolstadt, Entschuldigung, dass ich den erst vergessen habe, brutal. Aber sonst so mega viele hast du da halt nicht. Und Brugisar könnte auch bei jedem anderen Club in der Liga spielen. Deswegen können wir uns da, glaube ich, sehr glücklich schätzen.
Ja, hundertprozentig. Und er bleibt ja auch in der kommenden Saison. Dann kommen wir zum Fragezeichen in der Verteidigung. Und das ist Ludwig Biström. Einer, der auch nachverpflichtet wurde und dich überrascht hat?
Sehr. Kam ja nicht mit den besten Vorschusslorbeeren, wenn man so möchte, weil die Saison davor hat er in Nürnberg gespielt und da wurde er als Königstransfer verpflichtet, weil er davor einfach brutale Leistungen gezeigt hat. Konnte das in Nürnberg nicht so bestätigen, ist dann zurück nach Schweden, hat da auch wirklich eine Seuchensaison bisher absolviert. Glaube ich, keinen Punkt gemacht irgendwie in 22 Spielen.
Ein.
Und das bei seinem Heimatclub, glaube ich sogar. Das war alles irgendwie nicht so ein rosiges Comeback. Dass er dann nach Bremerhaven kommt und da direkt einschlägt und auch einige Punkte noch erzielt, ist schon nicht schlecht. Wir haben aber den wichtigen Hinweis auch, ich weiß gar nicht, ob per Mail oder per Insta bekommen, Ludwig Biström hatte wohl die schlechteste Plus-Minus-Statistik bei den Fischdorm-Pinguins. Wenn mich nicht alles täuscht oder wenn wir nicht angelogen wurden, dann ist das so. Ist mir jetzt so auch nicht aufgefallen. Ich fand ihn sehr solide.
Ey, kann nicht sein.
Gut, dann ist es Quatsch.
Plus wie 11 plus 4. Also würde mich wundern, wenn das die schlechteste wäre.
Okay, dann vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, ob es irgendwo so ein Ranking davon gibt. Habe ich zumindest noch nie nachgeguckt.
Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es tatsächlich die schlechteste mit plus 4. Also ich will jetzt meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, aber es ist immer noch keine verdammt schlechte. Nürnberg hat er minus 11. Geht auch schlechter.
Okay, also vielleicht ist das auch einfach nicht seine Paradedisziplin. Ja. Man weiß es nicht. Aber ich fand ihn einfach wirklich sehr solide und ich fand sein Spielstil passt auch so gut nach Bremerhaven. Ich finde auch so eine Eminger-Version ein bisschen, eigentlich total unauffällig, macht nicht viele Fehler, spielt einfach sehr solide seinen Stiefel runter. Und auch er, ich habe das ja mit dem Dackel von Nino Kinder schon einmal gemacht, er hat natürlich mit seiner Ehefrau Frieda einen, vor allem vom Namen her, wirklich sehr gut Fang gemacht. Und auch ein Familienmensch, auch ganz wichtig, haben wir auch vorhin zwischen den Folgen, glaube ich, mal drüber gesprochen, wie wichtig dieser familiäre Faktor auch ist, wenn du mit Kindern umziehst und so. Mhm. Und er hat drei Töchter, auch das krass, ein Haushalt mit vier Frauen, Ludwig. Da muss er einiges aushalten.
Und hier schon eine, krass.
Ja, das haben wir natürlich nie gesagt. Aber deswegen, ich glaube, dass ihm das Umfeld auch ganz gut passt. Deswegen würde ich mich freuen, wenn er bleibt. Ich hoffe, du siehst das ähnlich.
Für mich ein ganz klassischer Bremerhaven-Transfer gewesen, Biström, der so in der Saison gekommen ist. Ein bisschen ähnlich, also ja, ist schon sehr unterschiedliche Spielertypen, aber ich finde so von der Art her, als wenn Brugisar geholt haben. Für mich irgendwie so ein ähnliches Kaliber in dem er gewesen. Ich glaube damals, wen haben wir denn noch in der Saison geholt, die so richtig eingeschlagen sind? Wir haben ja einige von denen geholt. Sind Jeklitsch die auch in der Saison gekommen?
Nee, der ist vorher.
Der war davor?
Mhm.
Naja, aber wir greifen ja oftmals in diese Schublade rein zu Spielern, die ein verdammt hohes Potenzial haben, das auch schon unter Beweis gestellt haben, aber jetzt einfach mal so 2-3 Jahre dabei sind, wo es einfach nicht rund läuft und man kann sich nicht erklären, wieso. Und wir greifen uns die Spieler raus und das war ja ähnlich bei Brugisar. Der war ja auch nicht mehr so richtig glücklich, ist ins Ausland gegangen, da hat es nicht mehr so richtig funktioniert, nach Bremerhaven geholt und danach langsam gesteigert und jetzt ist er eben halt bei 40 Punkten. Ja, so kann es halt gehen. Und dieses Potenzial sehe ich halt auch bei Biström. Jetzt nicht, dass er uns zu 40 Punkten verhilft, aber dass er uns halt eine ganz, ganz wichtige Stütze in unserem Spiel sein kann. Ich glaube, oder wir sind uns ja alle sicher, das Potenzial ist ja unangefochten da. Sonst hätte Nürnberg ja niemals gesagt, das ist unser Königstransfer, sonst hätte er diese Zahlen ja nie gehabt. Und er hat ja auch gezeigt, er hat in 20 Spielen 7 Punkte gemacht und hat solide bis sehr gute Leistungen gebracht, aber auf keinen Fall schlechte Leistungen gebracht. Und lass ihn jetzt mal die Vorbereitung hier komplett mitmachen und sich ins Team richtig eingrooven, denn kann das ein richtig, richtig wichtiger Spieler werden für die Fishtown Pinguins. Und darum würde ich mir auch sehr wünschen, dass er bleibt in Bremerhaven.
Kann ich mich so nur anschließen. Also ich würde es auch sehr begrüßen. Passt einfach gut hierher, von seiner Spielweise, von äußeren Faktoren her. Das könnte ein Stabilisator sein.
Ja, absolut.
Und aber auch, hier wird der auch nochmal Plus-Minus-Statistik richtig aufbessern. Bin
der
mir sicher.
Der hat vor die Station gar nicht so schlecht gehabt. Ab Nürnberg ging es halt bergab, muss man.
Das muss an Nürnberg liegen.
Ja, eben. Gurkentruppe. Naja. machen wir weiter. Ah, ganz kurz, Biestrom, wir sind beide, haben das Gefühl, dass er bleibt, ne?
Ja, schon.
Ja, sehr gut. Kommen wir zum stillen Helden der Fishtown Pinguins. Und zwar zu?
Wladimir Eminger,
natürlich. Wo sollen wir anfangen? Wo sollen wir aufhören bei den Lobeshymnen, die wir jetzt erzählen werden?
Erstmal kleiner Kritikpunkt. Auf der Bühne hat er nicht so performt.
Nee, dass er uns so groß angepriesen wurde, dass es eine Laberbacke wäre und total cooler, also cooler Typ ist er bestimmt, aber er hat jetzt nicht sein volles Potenzial auf dieser Bühne ausgeschöpft.
Das trifft es eigentlich perfekt. Ja, lassen wir einfach mal so stehen. Ansonsten auf dem Eis eigentlich wie jedes Jahr total unauffällig, was aber bei einem Verteidiger einfach gut ist, weil das mögen wir bei ihm. Er fällt nicht großartig auf.
One-Way-Verteidiger.
Das ist wirklich ein One-Way. Also mit Offensive hat der Mann nicht viel am Hut. Wenn der mal aufs Tor schießt, das ist wie Weihnachten und Ostern an einem Tag. Also das passiert nicht oft. Dafür räumt er hinten eigentlich alles weg, spielt sehr, sehr sichere Pässe. Also ich erinnere mich an keinen einzigen Fehlpass, den ich von ihm jemals gesehen habe, glaube ich. Ohne, dass ich da zu weit gehen möchte, aber er ist schon wirklich sehr stabil, was das angeht. Ja, gehört inzwischen auch zum festen Inventar hier. Aber hat, das weiß ich immer noch, Nico, haben wir damals auch drüber gesprochen, als er verpflichtet wurde. Du weißt, was kommt. Es hieß, der Mann zieht keine Strafzeiten. Der sitzt nicht auf der Strafbank, macht er nicht, hat er nicht nötig. Und ich glaube, in seiner ersten Saison war er schon der mit den meisten Strafzeiten bei den Penguins oder mit den meisten Strafminuten. Und ich glaube, das ist, ohne es jetzt zu wissen, vielleicht kannst du mir da helfen mit Blick auf die Statistik, ich glaube, dass er auch in dieser Saison die ein oder andere Strafe kassiert hat. Aber ich weiß es nicht, vom Gefühl her hat er sie kassiert.
Nee, kann ich dir leider nicht verraten, aber ja, er war jetzt wahrscheinlich nicht der sauberste Spieler von allen, sagen wir mal so.
Trotzdem freue ich mich, dass er in Bremerhaven bleibt.
Stimmt. Letzte Saison einfach minus 10 oder Plus-Minus-Statistik gehabt. Das ist krass.
Wahrscheinlich musste er immer gegen Leo Pföderl spielen.
Ja, das stimmt. Die Saison mit plus 7 etwas besser, aufgebessert, diese Statistik. Aber wie du schon sagst, es ist und bleibt einfach kein Verteidiger für Scoring. Ein Tor, 6 Vorlagen ist ja ist wert. Mehr nicht in dem Fall. Und dafür ist er auch nicht da. Das ist immer das. Und ich glaube, bei Wladimir Eminger können wir es tatsächlich sehr kurz fassen, weil wir auch schon sehr oft im Podcast über ihn gesprochen haben. Und jeder weiß, wie viel wir von ihm halten. Und dass uns so ein bisschen stört, dass er immer untergeht, ein wenig. Dass er eigentlich viel mehr Lob bekommen müsste. Aber er ist halt, das ist halt das Blöde, wenn man ein unspektakulärer Spieler ist. Und ich glaube, das fasst es alles ein wenig zusammen. Er ist halt unspektakulär. Er geht aufs Eis, spielt's runter, macht keine Fehler, geht wieder runter vom Eis, setzt sich auf die Bank. Und das macht er immer und immer und immer wieder. Und das macht ihn so verdammt gut und so verdammt wichtig. Wir können nicht immer nur Bruckgießers haben im Team. Wir müssen auch ganz viele Emingers haben, die Bruckgießers ein bisschen ausgleichen.
Du brauchst einen Ruhepol auch mal.
Ja. Ja, es hat einen Grund gehabt, warum wir die beste Verteidigung der Liga, ich weiß nicht, waren wir das bis zum Schluss jetzt eigentlich?
Ich weiß nicht, ob nicht doch Ingolstadt noch besser war am Ende, aber sonst.
Ja, dass wir einer der besten Defensiven waren der Liga, da war definitiv auch ein Wladimir Eminger mit dran schuld an dieser Leistung. Das war bockstark, auch wenn es, wie gesagt, dieses Scoring nicht zeigt, aber super Spieler, er bleibt ja auch. Das freut uns.
Überragend.
Ähnlicher Spielertyp. Wir gucken nach Schweden und sind bei Anders Grönlund. Und das ist ein Spieler, der ist und bleibt. Ich habe vor der Saison gesagt, das wird die Überraschung der Saison. Spoiler, ist er nicht für mich geworden. Aber ich kriege ihn nicht gegriffen, diese Art. Ich kriege ihn einfach nicht gegriffen. Ich weiß selber nicht, wieso. Und darum fällt mir eine Analyse auch ganz schwer. Und darum bin ich froh, dass du anfängst.
Natürlich, sehr gerne. Ich fand, er hat sehr, sehr gut angefangen. In der Saison war irgendwie viel aktiver, ist viel mehr aufgefallen. Weil bei ihm habe ich im Gegensatz zu Eminger immer die Hoffnung gehabt, dass er doch ein bisschen mehr auffällt. Weil er noch mehr Verantwortung übernehmen sollte, aus meiner Sicht. Auch offensiv so ein bisschen mehr vielleicht sogar. Wobei er auch eher der Defensivverteidiger ist, einfach one way. Nichtsdestotrotz hat er dann doch irgendwie wieder so ein bisschen nachgelassen, was aber auch natürlich verletzungsbedingt war. Das muss man ganz klar so sagen. In den Playoffs war er nicht in seiner Topform, konnte er wahrscheinlich nicht sein, weil er eine Knieverletzung gehabt, hat sich da durchgequält, irgendwie durch die Spiele. Und bei ihm darf man auch nicht vergessen, der Mann ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. Ja, also er ist schon in einem gehobeneren 36. Alter. Und dann mit so einer Verletzung diese harten Playoffs noch zu spielen, da gehört schon viel zu. Er hat sich reingehauen, er hat alles gegeben. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Er kam als dieser, er hat dreimal die Champions League gewonnen in Schweden, so krass gespielt.
Ich finde die Vorstellung von Matthew Abt und von Grünen und hätte einfach mal geswitcht werden müssen. Dann hätte man nicht so die Erwartungen gehabt. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Ja, bei Grönlund wurde er schon sehr groß angepriesen. Also ich verstehe auch, wieso. Der hat bei Frölunda gespielt, der hat zweimal in die Champions Hockey League gewonnen. Ja, und der hat ja auch eine Rolle gespielt. Es ist nicht so, dass er immer mal wieder nur reingeschmissen wurde in den letzten 3 Minuten, sondern er hat eine große Rolle gespielt. Aber für mich einer, der wahrscheinlich, wenn jemand spricht mit richtig, richtig doller Expertise, was das Taktische angeht, wahrscheinlich ein Megaspieler. Und was man auch noch sagen muss, aber das können wir halt nicht bewerten, da muss man uns auch so ein bisschen, muss ich uns in Schutz nehmen. Aber egal mit wem du sprichst, man hört von jeder Seite, was für ein krasser Leader-Typ Anders Grönlund ist, wie wichtig er ist, was für ein Kommunikator er ist. Also er ist brutalst wichtig und jeder setzt auf seine Erfahrung, auch die ganzen jungen Spieler. Frag Maxim Rausch, der wird dir wahrscheinlich die Sterne vom Himmel erzählen, was so ein geiler Typ Anders Grönlund ist. Aber das kriegt man halt nicht mit. Das ist vielleicht auch wieder ähnlich wie bei Wladimir Eminger, wenn man eben halt so wenig Sachverstand hat, wie wir es teilweise haben, dann ist es echt blöd für einen Wladimir Eminger, weil der echt gut spielt. Und wahrscheinlich ist es bei Anders Grönlund ähnlich. Aber für mich, ich bleib dabei, bleib da hinter den Erwartungen, die ich einfach hatte an ihm.
Im Nachhinein, Nico, er ist ja damals gekommen als Ersatz für Philipp Samuelsson. Wer von beiden hat dir besser gefallen im Pinguins-Trikot?
Schon Samuelsson. Schon.
Das ist blöd.
Ja. Du bist anderer Meinung?
Nee, ich sehe sie irgendwie gleich auf. Mich hat Samuelsson auch nicht so krass abgeholt damals. Kam auch mit so großen Vorschusslorbeeren, so als dieser Riesenverteidiger aus Schweden. Ich glaube, den suchen wir immer noch, diesen richtig krassen Leader in der Verteidigung. Aber vielleicht, ich fand Grönlunds Saison jetzt schon auf jeden Fall besser als in der ersten Saison. Das schon. Mhm. Aber ich bin irgendwie bei dir, dass er einen noch nicht so richtig gecatcht hat, komplett.
Ja, und sein Alter, wie du schon sagtest, gibt einem jetzt auch nicht die Hoffnung, dass nächste Saison so ein Durchbruch kommt bei den Verstompingens.
Es wird also eher schwerer.
Ja, der Durchbruch hätte dieses Jahr erfolgen müssen, dass er wirklich durch die Decke geht. Aber dafür macht er, wenn ich mal auf ihn achte, dann ist es vielleicht auch immer vielleicht achte ich auch immer zu unglücklichen Momenten auf ihn. Das ist, ja, weiß nicht. Ich hoffe, das ist einfach nur unser Laiensachverstand gegenüber Grönlund. Und weiß auch nicht.
Furchi und Sulzi verdrehen die Augen gerade.
Ja.
Oh Mann, das ist unser bester Verteidiger. Was erzählen die da für einen Scheiß?
Pass auf, ich mach's uns ein bisschen einfacher, was das Bewerten angeht. Wir kommen zu Nicolas Jensen.
Ja, okay. Da kann man, glaube ich, sagen, überragende Saison gespielt.
Mhm.
Von den Punkten her, vom Auftreten her. Ist nochmal.
So, können die ungespannt mehr.
Ja, aber im Powerplay wichtig, in Unterzahl wichtig. Das Einzige, was man ihm vielleicht ankreiden kann, manchmal gehen die Emotionen mit ihm durch und teilweise nimmt er schon dämliche Strafen.
Ich glaube, also, das weiß. Ich jetzt mal was sagen.
Das weiß er aber auch selber. Ja, erzähl, wahrscheinlich hat er die wenigsten Strafminuten der Penguins.
Nein, auf gar keinen Fall hat er die wenigsten Strafminuten, also weit von entfernt. Aber er hat, seitdem er Profi ist, also nicht mehr im Jugendbereich ist, hat er die punktbeste Saison seiner Karriere gespielt.
So. Und das ich hätte aber
35 in der DEL.
Aber ich hätte es auch vermutet, dass das so von den Punkten her jetzt so seine beste Saison war. Rein
ganz
vom Gefühl.
Als bei Bruckgießer.
Weil der hat wirklich
wie viel?
Oft. Also Jensen hat. Wir fangen bei den Toren mal an. Wie viele Tore hat er gemacht? 4?
Jo, Punkt.
Geil. Und Assists hat er über 30 gehabt, auf jeden Fall.
Na.
Du schüttelst ein bisschen den Kopf, aber ich muss jetzt dabei. Ich sag 31.
Ich sag 27.
Ah, okay. Er war nah
31 dran. Sind die insgesamte
Punkte. 31 Punkte, okay. Ja, gut, aber trotzdem natürlich herausragend gut.
Letzte Saison 27, davor 18. Wenn er so weitermacht, ist er nächste Saison bei Brookieser.
Sehr gut. Jensen wird einfach irgendwann unser Topscorer.
Der ist ein guter Wein anscheinend. Du hast es Jeglitsch so genannt, den kommen wir später auch noch. Aber Jensen ist unser Wein in der Riege. Der wird von Jahr zu Jahr immer besser, umso älter der wird.
Ja, vielleicht müssen wir das auf ihn übertragen.
Boah, und muss ich jetzt auch mal aus dem Nähkästchen ein bisschen plaudern, war ich skeptisch, als er wieder nach Bremerhaven zurückgekommen ist. Das ist ja jetzt schon seine dritte Saison. Ich habe fälschlicherweise auf der Bühne zweite Saison gesagt, aber tatsächlich ja seine dritte schon. Und ich muss zugeben, ich war ein bisschen skeptisch, weil ich habe einfach das Gefühl gehabt, vielleicht ist die beste Zeit jetzt einfach vorbei. Und Junge hat er mich eines Besseren belehrt. Das ist wirklich, also brutale Saison. War nur 40 Spielen, das muss er auch mal vor Augen halten.
Ja, das macht es eigentlich noch krasser und ich bin da voll bei dir, weil er hatte ja keine einfache Zeit in Berlin. Ja. Da kam er nicht so zum Zug, konnte irgendwie nicht so diese Rolle einnehmen, die er hier jetzt hat. Deswegen umso bemerkenswerter, dass er so zurückgekommen ist und bei ihm absoluter Führungsspieler, auch Kommunikator auf dem Eis, redet mit jedem, sowohl mit Mitspielern als auch Gegenspielern als auch Schiedsrichtern. Und das ist so einer, der kann sich auch erlauben, da mal ein bisschen auszuticken. Den schmeißen die Schiedsrichter nicht sofort runter. Der kann da auch mal ein bisschen härtere Wortwahl an den Tag legen. Das ist nicht so schlimm. Der darf das. Und unfassbar wichtig für Bremerhaven.
Ja, sehr gut. Haken hinter.
Und jetzt kommt die Light-Version von Nicolas Jensen.
Maxim Rausch.
Richtig.
Ja, der letzte im Bunde, den wir nochmal in der Verteidigung analysieren müssen. Und ich sag mal so, er ist heißer Anwärter auf den Newcomer der Saison auf jeden Fall, was die Fisch und Penguins betrifft. Am Anfang der Saison haben wir ihn sehr Richtung Krimmelshow fast schon genötigt, dass er dort spielen noch sollte. Und
wir wollten ja nur das Beste für Krimmelschau.
Ich fasse es mal in den gleichen Worten, wie ich es gerade bei Jensen gesagt habe. Junge, hat der uns eines Besseren belehrt. Alter, war der wichtig. Der hat 2 Spiele für Krimmelschau gemacht und 43 für Bremerhaven. Der hat 8 Punkte gemacht. Und der ist, was hatte ich gesagt, 22 Jahre alt. Hat sich in die Nationalmannschaft gespielt. Erste Reihe, neben Grönlund, durfte sich, erstes Verteidigungspärchen, durfte er sich da präsentieren. Einer der wichtigsten Verteidiger mitgeworden in dieser Saison. Also die Liste hört gar nicht auf an Lob, was man an Maxim Rausch weitergeben muss. So unscheinbare Persönlichkeit. Ich habe das erste Mal mit ihm gestern am Samstag gesprochen. Und für euch ist er schon ewig her. Fällt mir gerade so auf. Bei der Saisonabschlussfeier. Das erste Mal so richtig mit ihm gesprochen und wahnsinnig. Also er wirkt sehr zurückhaltend und schüchtern und unscheinbar. Aber auf dem Eis, der teilt ja auch sogar aus. Der geht ja auch mal dazwischen. Der scheut ja jetzt keinen Zweikampf und keine Auseinandersetzung. Der hat also Potenzial bis zum Mond, Malte.
Ja, wenn du so früh schon so gut und souverän auch auftrittst, also wie ein gestandener Spieler eigentlich,
ja,
so früh auch dann zur Nationalmannschaft eingeladen wirst, das verspricht definitiv einiges für die Zukunft. Und das hat man einfach wirklich nicht kommen sehen. Ich bin der festen Überzeugung, viele andere haben ihn auch eher bei Krimmelschau gesehen. Wenn du jetzt in Krimmelschau mal nachfragen würdest, die haben sich auch gedacht, für den haben wir schon hier einen festen Platz in der Kabine eingeplant. Deswegen, ich glaube, wir müssen uns da gar nicht so schlecht fühlen, dass wir das ein bisschen anders prognostiziert haben. Ist ja umso schöner, dass es besser gelaufen ist als erwartet, dass er sich so reingespielt hat. Und wie gesagt, ich fand ihn einfach für sein Alter und auch für seine Station vorher total abgezockt irgendwie. Er gar keine Anlaufschwierigkeiten gehabt, wirklich mutig gespielt und der wird, also würde mich wundern, wenn er nächstes Jahr eine kleinere Rolle spielt.
Ja, gut, die Sterne standen auch gut, ne? Muss man gestehen.
Klar, dass, diese Beta-Appendino-Rausch-Nummer ist das halt, ne? So, es passte ja, halt gerade einfach alles gut.
Und das oftmals jetzt Spiel an Jensen ist ausgefallen, zwischenzeitlich Grünlund ist zwischenzeitlich ausgefallen, Emiga war mal kurzzeitig weg. Also das sind alles natürlich so Sachen, ein Abt hat nicht alle Spiele durchgespielt. Also in der Verteidigung wurde er schon gut durchgerödelt, was die Verletzungssorgen angeht. Und ein Rausch, der hat einfach davon wahnsinnig profitiert. Und der, man sagt immer so, jetzt müssen sie ihre Chance nutzen. Das ist halt einer, er hat die Chance halt ergriffen und genutzt, sodass er halt wirklich wichtig wurde. Und ich bin der Meinung, Alex Sulzer wahrscheinlich einer der Lieblinge geworden ist und sich dahingespielt hat. Also absolut einer der ganz großen Gewinner der Saison. Und ich glaube, wir können auch sehr, sehr, sehr froh sein, dass er auch in der kommenden Saison ein wichtiger Bestandteil der Fischstamm-Pinguins sein wird.
Und dann kannst du wieder lustige Wortspiele mit seinem Nachnamen präsentieren, Nico.
Genauso, dass wir jetzt durchrauschen zum ersten Werbeblock.
Genau, richtig. Völlig im Rausch sind auch immer die Fliesen von Fliesen Kuhlmann.
Powerbreak. Ob Powerplay oder Unterzahl. Kuhlmanns Fliesen, stets erste Wahl. Fliesen Kuhlmann. Seit über 35 Jahren Ihr Ansprechpartner rund um die Fliese in Bremerhaven. Egal, ob Bad, Wohnzimmer oder Terrasse. Fliesen Kuhlmann, Uferstraße 4. Mehr Infos unter fliesen-kuhlmann.com.
Freunde, Planänderung. Wir sind bei knapp eine Stunde lang angekommen. Das zieht sich hier deutlich länger, als eigentlich wussten wir alle. Als wir gesagt haben, wir sprechen über jeden einzelnen Spieler, hätten wir uns auf ungefähr 3 bis 4,5 Stunden einstellen können. Für uns dann doch irgendwie überraschend gewesen. Wir machen einfach 2 Folgen daraus. Nächste Woche hört ihr die kompletten Stürmer. Ich hoffe, das ist jetzt nicht wahnsinnig schlimm und dadurch können wir eure Sommerpause noch ein bisschen versüßen. Aber und ich merke halt, ich habe richtig Spaß daran. Das macht richtig Bock. Und ich hoffe wirklich, erstmal Malte, dass du natürlich auch Bock darauf hast und Spaß daran hast.
Habe ich.
Sehr gut. Und natürlich, dass ihr, die uns zuhört, auch Spaß daran haben. Und wir lassen euch noch ein bisschen Zeit, noch einmal eure Meinung zu den Verteidigern und zu schreiben. pinguinspodcast@nordsee-zeitung.de. Schreibt uns sehr, sehr gerne eure Meinung zu einigen Spielern und auch schon zu Stürmern. Oder schreibt uns eine kurze Nachricht an unseren Instagram-Kanal. Darüber wären wir sehr, sehr happy. Wir sprechen jetzt aber noch einmal zum Ende hin. Wir haben letzte Woche schon kurz darüber gesprochen, über die Trainer. Über vor allem Basani und Sulzer, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber ich finde, wir könnten Hasbrink, Prey und Furchner auch noch mit ganz kurz in die Verlosung mit reinbringen, weil das waren ja schon besondere Umstände, unter die wir in die Saison gegangen sind. Viele haben sich einen Umbruch oftmals gewünscht. Innerhalb des Teams hat es nicht gegeben, eher außerhalb des Teams. Und sagen, darum sehr spannend, auch darauf nochmal zu blicken. Was ist dein Fazit?
Boah, ja, wenn man es insgesamt betrachtet, ist dieser Umbruch ja schon irgendwie gelungen, finde ich. Weil waren schon sehr einschneidende Veränderungen, vor denen ja auch der ein oder andere Angst hatte. Gerade Thomas Popisch und Alfred Preil, die ja nun wirklich, also Alfred ja nochmal in einem ganz anderen Maße, aber auch Thomas war ja super lange hier. Wir hatten noch nie eine DEL-Saison ohne ihn. Und er wurde relativ zügig vergessen. So,
das hört sich gemein an.
Er ist nicht aus dem Gedächtnis gelöscht, aber Furchi und Sulzi haben das einfach, ja, durch wirklich gute Leistungen mit der Mannschaft logischerweise, ja, einfach diesen, oder wir formulieren es anders, der Abschied von Thomas ist dann leichter gefallen als erwartet. Ich glaube, so kann man das vielleicht relativ smart verpacken, ohne dass es böse klingt.
Ich finde es, also wir hatten ja davor auch schon viel mit den Pinguins zu tun, auch schon intern, jetzt nochmal einen Tick mehr natürlich. Aber ich finde, oftmals sieht man ja im Verein so 1:1 Wechsel. Ja? Sodass man, wenn etwas funktioniert, dann willst du diese Person nahezu 1:1 irgendwie ersetzen, um dieses Konstrukt am Laufen zu halten. Und ich habe für mich das Gefühl, wenn ich so drüber nachdenke. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Jetzt bin ich live am Überlegen, bin ich. Ob ich wirklich der Meinung bin, die ich gerade sagen wollte.
Das ist authentisch.
Ja. Hey, wahrscheinlich muss ich meine eigene Meinung nochmal revidieren und mich selber korrigieren. Wahrscheinlich ist das sogar so. Und man nimmt es nicht nur wahr. Also es wurde sich ja verjüngt von Thomas Popisch zu Sulzer, von Prey zu Furchner. Aber ich glaube einfach, dass charakterlich und so von der Art her natürlich sich vieles geändert hat, aber die Basics, so die Grundbausteine, schon doch sehr nah am Alten geblieben sind. Ich finde die Art, wie Sulzer nach außen auftritt, nach außen wirkt, die Pinguins vertritt, sehr nah dran an Thomas Popisch. Nur von außen betrachtet. Keine Ahnung, wie das von innen herrscht. Und natürlich ist, wenn wir beide mit Sulzer, sehr gut, zwischen Furchtner und Sulzer eine Verbindung, mit Sulzer sprechen, dann ist das ganz anders als mit Thomas Popisch. Ja? Man hat einen ganz anderen Draht zueinander, finde ich. Wirst du wahrscheinlich eh nicht sagen können. Aber nur von außen betrachtet, finde ich schon, sieht es große Ähnlichkeiten. Das sehe ich irgendwie auch bei Furchtner und Prey. Beides sind halt absolute Sympathieträger. Beide leben für den Sport, leben, und das merke ich bei Furchtner, sehr, sehr schnell. Und das hat mich vielleicht mit am meisten überrascht, an diesem Umschwung, wie sehr sich ein Mensch für einen Verein, mit einem Verein identifizieren kann, so direkt so ein Herzblut reingeben kann und man denen das auch 100% abnimmt, dass der alles für diesen Verein gibt. Der wird ja auch jetzt schon geliebt von den Fans, so ehrlich muss man ja sein. Aber vom Wesen her, vom Charakter her, sehr nah dran auch ist Alfred Prey, ja, so ein bisschen so ein Menschenfänger, wenn man mal ehrlich ist, ne? So eine Art an sich zu haben. Ich glaube, das musst du auch haben, wenn du in Bremerhaven in der Position arbeiten willst. Denn es ist, glaube ich, doch gar nicht so weit weg, wie ich eigentlich am Anfang sagen wollte. Es herrscht trotzdem anderer Wind, wenn du weißt, was ich meine. Ich finde es schwer, irgendwie zu beschreiben. Ist total schwierig gerade.
Ja, doch, aber...
Vielleicht findest du bessere Worte als ich.
Nee, du hast schon eigentlich recht mit vor allem auch diese Darstellung nach außen im Vergleich jetzt zwischen Sulzer und Popisch. Da... Da sind schon Ähnlichkeiten vorhanden. Ne? Beide waren jetzt nicht die, oder sind nicht die, ich sag mal, Fans gewesen davon, irgendwelche großen Reden zu schwingen. Da war er kurz und knapp, und sowohl bei Popisch als auch bei Sulzer, sie haben es ja auch beide selber zugegeben, es kamen häufig die gleichen Antworten auf Fragen. Ne? Ich sag mal, Pressekonferenzen nach dem Spiel sind jetzt nicht unbedingt, also da brauchst du jetzt keine großen Wunder erwarten. Meistens kannst du vorher planen, was da erzählt wird. Ne, je nach Spielverlauf. Ist aber ja auch gar nicht schlimm, weil so machst du dich erstens nie angreifbar eigentlich, weil du erzählst keinen Quatsch, und du kannst es eigentlich alles viel besser danach noch intern klären, ne? Mit den Spielern in der Kabine, da ist wichtig, dass du da die richtigen Worte findest. Letztendlich, ne, ich weiß, du als PR-Mensch auch, das klingt blöd, aber scheiß doch auf die Pressekonferenz. So, ne? Also ist ja, also es ist ja, du musst da keine Schlagzeilen liefern. Das will Bremerhaven ja auch gar nicht. Und ich glaube, dafür sind die beiden eben gut. Ja, Sulzer und Furchtner, die haben sich beide unter Kontrolle. Die wissen genau, was sie sagen wollen.
Aber siehst du Parallelen bei Furchtner und bei Prey? Jetzt mal, das ist das, was ich so schwierig zu greifen fand. Aber irgendwie ja, irgendwie auch nein. Das ist irgendwie...
Also optisch nein.
Da fehlt mir auch der Schnäuzer, muss ich sagen. Der fehlt wirklich.
Ja, und auch frisurentechnisch sind sie auch anders unterwegs noch, ne?
Ja, da müsste sich ganz klassisch aber Alfred anpassen.
Ja, andersrum wird es schwieriger. Ja. Aber so, ich fand den Begriff Menschenfänger gar nicht schlecht. Also es passt, glaube ich, schon ganz gut. Auf ihre unterschiedliche Art und Weise nochmal. Ja, aber sie verfolgen das gleiche Ziel oder dasselbe Ziel sogar, eben alles für diesen Verein zu geben. Und ich finde es halt bei Furchtner irgendwie auch so, oder anders angefangen. Ich bin nicht unbedingt so Fan davon, dass Vereine immer Funktionäre holen mit Stallgeruch. So bin ich beim Fußball kein Fan von, bin ich beim Eishockey eigentlich auch kein Fan von. Und klar, Furchtner hat hier mal eine Saison gespielt, mit 18 oder mit 19, also so super jung war. Das ist für mich kein Stallgeruch. Klar, der immer diese Verbindung nach Bremerhaven gehabt, aber natürlich auch bedingt durch seine Frau, weil die eben aus Bremerhaven kommt. Trotzdem finde ich, ist er einfach von extern, weil für die meisten, die Eishockey gucken, ist er Wolfsburger.
Das stimmt.
So, weil da hat er einfach so ewig lange gespielt, er ist einfach Wolfsburger. Und sich dann so schnell, wie du sagst, mit diesem Verein so zu identifizieren und irgendwie, ja, auch dieses ganze Drumherum so zu akzeptieren, so zu leben, so zu nehmen, wie es hier halt auch ist. Ich glaube, das hat Alfred Prey auch immer ausgemacht, dass er auch nie so groß versucht hat, Bremerhaven zu irgendwas zu machen, was es gar nicht ist. Also wird aus Bremerhaven einfach nicht diesen, oder aus den Penguins nicht diesen Weltverein machen, diesen Top-Club der DEL. Klar, vielleicht sportlich, die letzten Jahre sind wir ein Top-Club, aber wir werden ja nie einer dieser Big Player sein in der Liga. So sind wir halt einfach nicht. Müssen wir aber auch gar nicht sein. Und ich glaube, dafür ist diese Führungsetage, wie sie jetzt eben ist, auch mit Hauke Hasselbring, den wir einfach nie vergessen wollen, der das finanziell absolut perfekt managt, sofern wir das beurteilen können, ist das einfach ein funktionierendes Konstrukt, auch alle anderen, die damit noch drin hängen, ne, die man auch oft vergisst, die zu erwähnen, keine Ahnung, Materialwart, alles, was da eben zugehört. Ja. Und dementsprechend.
Für diesen Verein arbeiten. Ja.
Genau. Das
man muss sich mal vor Augen halten und das ist so, also ich glaube, da haben wir bei Alfred, den muss man eine Statue irgendwann bauen, da führt kein Weg dran vorbei, auch Hauke, darf man nicht, also wird mir viel zu viel vergessen, einfach. Also ich glaube, er ist ein bisschen froh drum, weil er dieses Rampenlicht nicht will und nicht braucht. Trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, immer wieder zu erwähnen, dass Alfred und Hauke eben halt die Macher dieses Werkes halt sind. Und es hört sich jetzt an wie so einfach nur Rumgelobe und natürlich ist man ein bisschen benommen oder eingenommen, weil man sich auch persönlich sehr gut mit diesen Personen versteht. Aber ich bin zu 110-120% der Meinung, dass ich genau das Gleiche jetzt sagen würde, wenn ich die einfach nicht kennen würde, dass Furchtner und Sulzer ein riesen Segen für diesen Verein sind. Ein riesen Segen. Guck dir andere Vereine an, was da für ein Hackmack, für ein Zirkus ist, ja, was da für ein Theater im Hintergrund läuft, wie sie sich nach außen diese Sportvorstände, Trainer präsentieren und geben. Und die passen wie Arsch auf Eimer, Malte. Passen die beide. Wirklich, das ist charakterlich, so wie sie sich mit den Vereinen identifizieren. Es ist ein Glücksgriff wie ein Sechser in Lotto, diese Person im Verein zu haben. Und jetzt einen perfekten Übergang von Popisch und Alfred zu Furchtner und Sulzer zu haben. Und das kann man nicht hoch genug würdigen, so etwas. Und nochmal, ganz frei davon, wie sehr man sich gut mit denen auch so versteht und wenn man sich mit denen unterhält, bin ich der Meinung, dass ich es trotzdem der Meinung wäre, auch wenn ich die vielleicht persönlich gar nicht mögen würde.
Ich habe dir schon mal kurz den Folgentitel geschickt.
Ja, ich habe es gesehen, ich muss so schmunzeln. Sulzner.
Damit wir es nicht vergessen. Jetzt, wo wir so ins Schwärmen gekommen sind, darüber passt das auch einfach gut, kann man diesen kleinen Versprecher einfach auch gut nutzen. Und das, die ganze Geschichte ist ja einfach nur noch romantischer, weil die eben auch Best Buddies sind, ne?
Ja.
Das macht es einfach möglich. Noch perfekter. Die führen gerade zusammen als beste Freunde. Das ist wie wenn wir einfach jetzt einen Verein übernehmen würden, zusammen.
Ja, außer wir würden ihn halt komplett gegen die Wand fahren. Das ist nochmal der Unterschied.
Richtig, das ist bei denen auch gut gelaufen. Ist auch eine Probe, glaube ich, für eine Freundschaft.
Boah, da muss ich aber auch sagen, das ist mutig. Das ist der einzige Punkt. Das ist vielleicht sogar, du nennst es gerade so als Lob, aber das ist der einzige Kritikpunkt, den ich vielleicht sogar nennen würde. Diese Freundschaft. Weil das ist, also, da ist Furcht in einer deutlich besseren Position. Aber halt auch, wenn es hart auf hart kommt, in einer deutlich beschisseneren, weil er muss die Entscheidung hinterher treffen, die getroffen werden muss, wenn es mal nicht gut läuft. Boah. Aber ich weiß nicht, ob ich das über Herz bringen könnte, wenn du der Trainer wärst und ich dich einfach kicke.
Ja, ich glaube, die haben da so ein Gentleman Agreement, die werden sich schon einig, wenn es schlecht läuft.
Weißt du?
Ja, bin ich mir sicher.
Aber da, Risiko schwingt immer mit.
Da muss keiner gekündigt werden, da wird freiwillig gegangen dann.
Ja gut, das sagen sie nach außen immer. Naja, aber wir müssen uns ja in 100 Jahren keine Gedanken darum machen, weil es einfach immer in unserer kleinen rosaroten Fischtown-Welt läuft es jetzt einfach immer gut.
Richtig. Und dann ist da noch Marian Barzani, der das Ganze auch eigentlich richtig gut gemacht hat in dieser Saison, weil Defensivleistung war absolut spitze. Special Teams über eine lange Zeit auch, vor allem Unterzahl.
Boah, absolut da müssen gut. Wir aber auch mal ganz kurz über sein Wesen sprechen, ne? Du hast ja schon mal mit dem Interview geführt und hast ihn etwas besser, ich glaube in Düsseldorf hast du ihn, glaube ich, getroffen, wenn mich jetzt nichts täuscht, hast ihn dort ein bisschen besser kennengelernt. Ich habe ihn das erste Mal jetzt bei der Saisonabschlussfeier persönlich getroffen und der fällt ja komplett aus diesem Raster aber raus, wenn man mal ganz ehrlich ist. Das ist eine ganz spannende Persönlichkeit.
Das ist ein ganz ruhiger, ne?
Ja, aber ja, ja.
Ruhiger?
Sehr natürlich. Seriös kommt der rüber. Nicht, dass die anderen nicht seriös rüberkommen, aber die kommen ein bisschen lockerer rüber, sag ich mal so.
Ja, ich glaube, man muss ihn ein bisschen auftauen. Wenn man ein bisschen länger mit ihm quatscht, dann ist das alles ein bisschen einfacher.
Ja.
Er ist eher so Typ Thomas Popisch, finde ich. Boah. Vom Wesen.
Kann ich nicht. Der wird auch irgendwann Cheftrainer werden, nochmal, oder? Ja, das ist so vom Wesen her für mich ein absoluter Cheftrainer. Hier wirkt, oder?
Ja, er hat eine Aura, ne?
Ja, für den habe ich Respekt, ohne dass er mir was gesagt hat, habe ich Respekt.
Nico hat Angst.
Ja, vielleicht ein bisschen.
Da würde nee, würde ich mir auch immer, also ich glaube, er kann auch schon hart durchgreifen als Trainer, auch als stimmt. Co-Trainer. Und ich würde aber auch versuchen umzusetzen, was er von mir möchte.
Ja. Er guckte die Verteidigung an, vor allem am Anfang der Saison.
Hat funktioniert.
Auf Schritt und Tritt haben sie ihn verfolgt. Wirklich.
Aber wenn man sich so umhört, Nico, da ist er auch wirklich sehr, sehr beliebt in der Mannschaft. Also ja? Auch menschlich. So. Das, ich glaube, der passt da gut. Der ist so also eine stille Wasser-Geschichte ist das.
Ja.
Der ist viel lustiger, als man denkt. Ja, wie Wladimir Ewinger.
Er muss er nochmal zeigen. Aber du warst ja auch sehr angetan, als du mit ihm gesprochen hast.
Ja, vielleicht auch diese Tennis-Connection, ne? Tennisspieler, ja, da versteht man sich halt. Ja. War einfach. Aber nee, ich finde einfach, man merkt, dass er das Ganze mit sehr viel Ehrgeiz auch angeht, finde ich. Dass er die Aufgabe sehr, sehr ernst nimmt. Und dass er aber auch wirklich überhaupt kein Problem damit hat, dass jetzt Alex Sulzer quasi der Cheftrainer ist und noch mal ein bisschen jünger ist. Ich glaube, das juckt ihn wirklich gar nicht. Ja, die Saison spricht für sich. Also er hat abgeliefert.
Das stimmt. Das muss man wirklich anerkennen. Auch wenn ich ihn, also ich finde diese komplette Konstellation mit ihm zusammen, finde ich irre. Muss ich sagen. Also nur von außen betrachtet, wahrscheinlich von innen, sobald die Türen zu sind, haut er da einen Witz nach dem anderen raus.
Aber Party Beast. Halt schlecht.
Mit so Krawatte um den Kopf steht er dann immer auf dem Tisch. Ghetto Blaster an. Ja, kann ich ja nicht bewerten, aber feiner Typ.
Nico, angenommen.
Bin ich froh, dass wir dich die Stürmer gemacht haben heute. Junge, Malte.
Aber angenommen, er würde den Ghetto Blaster anschmeißen und er würde Radio laufen. Welcher Sender wäre an?
Nur Energy Bremen.
Power Break. Die Fishtown Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen. Der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DAB Plus und im Stream auf energybremen.de.
Nico, du grinst schon. Wir freuen uns. Die Frage der Woche. Und du hast ja erstmal eine Frage der Woche quasi mir vorhin mit auf den Weg gegeben, auf die du dich so mental schon einstellen konntest. Die nehmen wir auch jetzt erstmal. Vielleicht gibt's aber auch zwei Fragen der Woche. Mal gucken. Ja, aber wir fangen mit der leichten an, auf die du dich ja jetzt vorbereiten konntest. Welches Gericht kannst du richtig gut zubereiten eigentlich?
Darauf konnte ich mich vorbereiten, das stimmt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass du sie wirklich nimmst, ehrlich zu sein. Ich glaube, ich kann dir richtig, richtig feines Rührei machen. Boah, das ist auf den Punkt, aber auch. Ist das? Wirklich.
Alle Frauen lachen gerade. Rührei.
Ja, ich hätte 4 Eier, Schnuffmilch, gut gewürzt, nicht zu lange auf dem Herd. Boah, das ist eine feine Sache, ist das?
Welche Würzung nimmst du da?
Gute Rührei-Gewürz.
Von Just Spices?
Ja, klar, das ist auch hervorragend.
Das gehört in jeden Haushalt.
Vielleicht auch ein bisschen mehr Salz noch mit rein, weil Salz ist der Key. Und ich kann dir ein perfektes Kartoffelpüree zaubern. Das ist Kunst, die ich dir kredenzen kann. Hier, Furchtner zaubert dir Nico Kremmer und ich zauber dir ein Kartoffelpüree.
Das ist stark. Ja. Das ist wirklich stark. Ja, bei mir wird's grenzwertig, muss ich ehrlich sagen. Ich bin ja wirklich, in der Küche wirklich echt nicht zu Hause. Leider, weil, aber ich könnte bestimmt kochen, nur ich habe wirklich absolut keinen Bock. So, es ist wirklich eine reine. Das
kann schon Spaß machen. Wenn du richtig gutes Kartoffelpüree machst, dann macht das Spaß zu kochen.
Ja, ich hätte trotzdem gerne die Pizza eingeworfen, weil wir auch häufig, habe ich dir ja letztes Mal erzählt, wir besitzen ja einen Pizzaofen und wir machen sehr häufig selber Pizza. Und ich finde,
ich die sogar geschenkt?
Du, ich glaube, ich weiß nicht, wer da alles beteiligt war, waren einige damals. Ja. Auf jeden Fall, ich bin der festen Überzeugung, ich habe da schon Perfektion beim Belegen auch.
Komm, nee, Malte, das lasse ich jetzt nicht durchgehen. Irgendwas musst du, und ich lasse auch nicht die Maggi-Packung durchgehen mit.
Da hätte ich mich nicht rangetraut jetzt. Das hat ja wirklich nichts mit Kochen zu tun.
Du musst was können.
Ich kann
Pfannkuchen. Lass dich hier so nicht raus.
Pfannkuchen?
Okay. Ja, okay. Das ist okay. Ja. Wenn ich Huey sagt, dann muss ich Pfannkuchen durchgehen lassen.
Das ja, okay. Nichts. Auch vegane Pfannkuchen tatsächlich kann ich ganz gut.
Ist das so?
Musste ich lernen. Viel mit Banane wird da gearbeitet. Schmecken da natürlich auch so ein bisschen bananig, aber.
Muss man halt mögen. Aber wenn man es mag, bananig, dann kannst du sie sehr gut.
Ja, und jetzt, also ihr merkt schon wirklich küchentechnisch Kartoffelpüree, Pfannkuchen, Rührei. Es ist jetzt nicht die Creme de la Creme, aber
du hast mein Kartoffelpüree noch nie probiert, du kannst es nicht bewerten.
Ey, ich würde es gerne. Du jetzt gerne. Letztes Mal haben wir bei dir gegrillt, das war auch sehr gut.
Ja, aber das zähle ich halt nicht unter Kochen.
Nee, da hat der Grill schon gute Arbeit geleistet, ne?
Auch teuer genug.
Deswegen daran anknüpfend einfach mal die zweite Frage, auf die du dich jetzt nicht vorbereiten konntest. Und wir sind ja hier unter uns, Nico, kannst ja ehrlich sein, ne? Welches Gericht, was deine Freundin überwiegend macht, feierst du eigentlich gar nicht so? Oh, willst es aber nicht zugeben?
Assi, Alter. Du kleiner Assi. Boah. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich am Anfang der Beziehung vor 3-4 Jahren gesagt habe, dass ich ihre Nudeln in Frischkäsesoße exzellent finde. Bloß, das hat sie zum Anlass genommen, es in jeder Situation zu machen, wo die Frage aufkommt, was man heute essen könnte. Mhm. Und es gibt ausschließlich nur noch Nudeln mit Frischkäsesoße. Und sie sind gut. Aber ich muss sie jetzt nicht jedes Mal haben. Darum, vielleicht wäre es ein, zweimal weniger jetzt auch nicht so schlimm.
Ja, das ist doch eine gute Antwort.
Ich glaube, die hört den Podcast nicht.
Deswegen die Frage. Wir sind hier unter uns. Das ist Safe Space. Das wird keiner petzen, hoffentlich.
Wie ist bei dir? Bei dir ist eh gefährlich, weil wenn sie Veganerin ist, dann wird es ja sehr speziell in der Küche, wahrscheinlich.
Ja, es geht eigentlich. Bei vielen Sachen kann ich mich auch noch rausreden. So, also ich bin zum Beispiel einfach kein Fan von Tofu.
Nee, hey, das ist auch nicht.
So, das ist einfach nicht meins, ne?
Bin ehrlich. Sagen sie dir immer, was sagen sie dir denn immer? Dann hast du es noch nie gut gewürzt.
Ja, genau. Das, da. Dann kannst du auch was anderes essen. bei mir ist tatsächlich so, ich freue mich eigentlich, weil es war auch einmal, zweimal, es ist eine ähnliche Geschichte wie bei dir. Es geht um ein Curry. So. Und an sich ist dieses Curry echt lecker. Gar keine Frage. Aber wir haben hier wirklich eine harte Diskussion zu Hause. Und da kommen wir schon zu dem Punkt, wie weich gekocht Gemüse sein muss.
So. Nicht zu weich gekocht, finde ich.
Ich finde nämlich schon. Nur ehrlich? Ich hasse das, wenn das noch so hart ist.
Ja, hart nicht.
Also wirklich so auch bissfest. Ich mag das einfach nicht so. Und es ist wirklich hier, meine Freundin ist ja, für die, die es nicht wissen, sie ist Lebensmitteltechnologin. Und sie sagt dann jedes Mal, nee, wenn das zu weich gekocht ist, da sind die guten Nährstoffe da nicht mehr drin.
Aber das, ich glaube, wenn dich etwas nicht interessiert beim Essen, wenn es gut schmeckt, Im Sinne, ob da genug Nährstoffe drin sind.
Ja,
Junge, aber wahrscheinlich, du ernährst dich 90% von Pizza. Das ist sowieso, da sind wahrscheinlich gar keine Nährstoffe drin.
Das stimmt erstmal so nicht. Das möchte ich revidieren. Die Zeiten sind vorbei. Aber wir kommen da nicht auf einen Nenner. Und ich finde dieses Curry an sich gut und sie macht das auch häufig. Aber eigentlich ist häufig das Gemüse gar nicht so lecker da drin. Und das ist, aber ich traue mich das dann nicht zu sagen, ne?
Ja, sie kocht es ja auch, ne? Also.
Ja, sie kümmert sich wirklich gut und sie macht das und wirklich, sie kocht auch gut. Ne? Wirklich gar keine Frage. Und jeder normale Mensch würde das wahrscheinlich einfach sehr gerne mögen. Nur sie hat sich mich ausgesucht, auch seit 4 Jahren inzwischen. Deswegen, waren wir einfach stillschweigend dabei.
Ja, wir müssen diesen Podcast ja jetzt nicht unbedingt anpreisen bei unseren Freundinnen.
Nee, lieber Folge 221 hören, war viel besser.
Ja, und auch die wird nicht gehört, aber sei es drum. Ein Stück privater Podcast in diesem Pinguins-Podcast. Wir sind das gemischte Hack für Arme, gemischtes Kartoffelpüree.
Aber es wurde ja von einigen eingefordert, deswegen.
Das stimmt.
Wer jetzt noch dabei ist, mag uns wirklich gerne.
Das stimmt, darum. Jetzt könnt ihr auch die letzte Minute mal ganz kurz noch durchziehen. 19-zeitschirm.de. Schaut doch mal da gerne vorbei. Da gibt es bestimmt News, weil wir jetzt eine Woche zu früh dran sind mit der Aufnahme. Keine Ahnung. Gibt es bestimmt einiges dort nachzulesen. Rückblickend aber auf jeden Fall nochmal zur Abschlussfeier, zur Vertragsverlängerung, zu Zugang Nico Kremmer. Also da wird es einiges geben, worüber ihr euch nochmal informieren könnt. Schaut doch mal gerne rein. Und dann holt euch auch die offizielle Kreditkarte der Fischer Penguins, vespa.de, und bei eurer Visa Elbe Sparkasse des Vertrauens. Und dann darfst du noch einmal kurz die kühle These, die Provokathese, für dieses super Wording, wirklich.
Das ist geil, ne?
Ja, ist wirklich super, gut. Muss ich wirklich sagen.
Danke an Matthias nochmal. Genau, Nico Kremmer ist der größte Transfer in der Geschichte der Penguins. Das haben wir einfach mal behauptet. Da dürft ihr gerne noch dran teilnehmen und eure Meinung kundtun. penguinspodcast@nordsee-zeitung.de oder penguins.podcast bei Instagram und dann seid ihr, ich wollte gerade sagen, seid ihr im Lostopf dabei, dann seid ihr eventuell in der nächsten Folge dabei.
Nicht eventuell, dann seid ihr dabei, wenn ihr uns schreibt.
Außer schreiben uns 20 Leute, Nico.
Ja, auch dann, wir müssen da durch, Malte.
Nützt okay, nix. Alle.
Haben wir angepriesen, machen wir. Wir nehmen jemanden mit rein. Und schreibt gerne eure Bewertung nochmal zu einzelnen Spielern, wenn ihr einen Lieblingsspieler habt, wenn ihr eine große Enttäuschung habt, wenn, was weiß ich, wenn euch irgendwas auf dem Herzen liegt, dann schreibt uns auch gerne das. Nächste Woche sind die Stürmer dran, wenn Malte hoffentlich, wie viel Grad ist denn auf Sizilien gerade?
Ich hoffe so Mitte 20 Grad.
Mitte 20 Grad, okay. Wenn Malte hoffentlich gut gebräunt wieder zurück im Lande ist und noch schöneren Bremerhaven, das Sizilien Norddeutschlands, wird so auch so schön genannt, oder nicht? Von daher macht es doch keinen Unterschied.
Ja, eben.
Italien, also, Deutschland, Hauptsache.
Auf Sizilien isst man auch viel Fisch.
So, weißt du, so viele Gemeinsamkeiten. Man weiß nicht, wo du bist, in der Heimat oder eben halt in Italien. Das könnte alles sein.
Fehlt nur Eishockey.
Mir fehlt nur Eishockey, stimmt. Aber da müssen wir jetzt ein paar Wochen gemeinsam durch die Eishockey-Freizeit. Aber das kriegen wir, glaube ich, alle gemeinsam ganz gut hin, auch mit diesem Podcast. Also, bleibt alle gesund. Malte, habt einen schönen Urlaub. Ich bin sehr gespannt, was du in der nächsten Folge berichtest darüber. Grüß mir da alle.
Mach ich.
Und dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder.
Ich freue mich drauf.
Bis dann, haut rein. Ciao, ciao.
Ciao.
Der Pinguins-Podcast der Nordsee-Zeitung. Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown Pinguins Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.